Hallo zusammen. Bevor es jetzt gleich mit der neuen Podcast-Folge losgeht, habe ich noch eine Bitte an euch. Ich würde mich total freuen, wenn ihr mir dabei helfen würdet, die Podcast-Inhalte weiter zu verbreiten. Und das könnt ihr machen, indem ihr den Podcast bzw. die Folgen kommentiert, bewertet, indem ihr den Podcast abonniert, ihn weiterempfehlt und gerne auch die Inhalte teilt. Das Gleiche gilt übrigens auch für meinen YouTube-Kanal. Das ist Hundeschule Püster, aber das verlinke ich auch immer noch mal unter jeder Folge. Dort könnt ihr uns dann beim Reden zusehen. Es sind also die gleichen Inhalte. Die lade ich dann eben nur dort hoch. Und es wäre auch super, wenn ihr vielleicht dort auch meinen Kanal abonnieren würdet und lasst auch super gerne einen Kommentar dann da. Ja, ich danke euch und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge. Ciao! Hallo, liebe Ines.
Hallo.
Ines, ich freue mich total, dass du heute zum zweiten oder dritten Mal schon meine Interviewpartnerin bist. Ich weiß gar nicht.
Ich glaube, zum zweieinhalbsten Mal.
Ja, wir waren auf Insta, genau. Das
ja,
sehen wir mit.
Dazu. Genau. Aber es fühlt sich schon wie zu Hause an. Das ist sehr schön.
Wie schön. So, und ich freue mich auch sehr. Und bevor wir jetzt aber ins Gespräch einsteigen, magst du dich kurz vorstellen, für alle, die dich bei den zweimal vorher noch nicht gehört haben?
Sehr gerne, ja. Also ich bin Ines, komme aus Erlangen, das ist in Franken, arbeite mit Menschen, die jagdlich ambitionierte Hunde haben und gerne entspanntere Spaziergänge haben wollen und das Jagdverhalten ihres Hundes besser verstehen wollen und auch, wie man so schön sagt, den Griff kriegen wollen. Das mache ich online. Weil ich da ein bisschen ganzheitlicher arbeiten kann. Das mache ich aber auch zum Teil in Seminaren. Ich schreibe Bücher dazu und ja, mache quasi Beratung, unterstütze und biete Kurse zu dem Thema an. Ich bin noch Dozentin für den IBH, für die IBH Dummy Trainer Ausbildung und auch für die ATN im Bereich Jagdverhalten. Und ja, eigentlich war es das. Ach, ich bin Waldpädagogin. Das muss ich immer noch sagen, weil das Thema ist mir so wichtig. Verständnis für Wald und Wild schaffen. Ja, genau.
Da haben wir ja auch eine Folge zu Waldbaden, weil das ist ja auch ein das, was du anbietest. Ich danke dir. Also wir haben jetzt auf jeden Fall rausgehört, dass du Fachfrau für Jagdnasen bist. Kann man das einfach mal so abgekürzt
sagen. Das ist zumindest das Thema, mit dem ich mich am meisten befasse und am meisten Menschen mit Hund unterstütze, ja.
Okay, genau. Und das ist der Grund, warum du heute hier bist. Ich habe mir nämlich überlegt, dass wir uns heute mal darüber unterhalten, was passiert oder worauf muss ich mich vorbereiten, wenn ich einen Jagdhund-Welpen ins Haus hole, sagt man das so, oder wenn ich einen adoptiere oder wenn ich mich dazu entscheide, mit einem Jagdhund zusammenzuleben und hole den als Welpen. Und bevor wir da einsteigen, lese ich mal gerade die Einleitung vor. Wir hatten uns gerade im Vorgespräch schon mal darüber unterhalten, ob das irgendwie so nerdy ist, aber das sind nur so ein paar Sätze, um das Verständnis zu wecken, warum Entwicklungsabschnitte überhaupt wichtig sind im Leben eines Hundes und auch nochmal so zu definieren, wann ist eigentlich die Welpenzeit per Definition zu Ende? Das lese ich jetzt mal kurz vor. Jeder Lebensabschnitt hat eine Funktion, die mit Verhalten einhergeht. Das Wissen über diese Entwicklungsabschnitte, deren Funktion und das zu erwartende Verhalten ist wichtig, um Konflikten vorzubeugen. Das Verhalten des Hundes ideologiefrei einordnen zu können und den Hund so optimal zu unterstützen. Die einzelnen Entwicklungsabschnitte sind fließend und je nach Rasse und Individuum individuell einzuschätzen. Die Welpenzeit endet per Definition spätestens mit der 16. Lebenswoche und dem Beginn des Zahnwechsels. Genau, und da möchte ich auch nochmal dem Gerd Schreiber danken. Der hat mir nämlich bei diesem Intro hier so ein bisschen auf die Sprünge geholfen. So, da bin ich wieder. Alles klar. Liebe Ines, worauf sollte ich mich denn einstellen, wenn ich, also fang noch mal anders an. Wir reden jetzt ja erstmal so ganz allgemein über Jagdhundwelpen. Da gibt es natürlich viele verschiedene Rassen, die auch verschiedene Schwerpunkte haben und die sich sicherlich auch ein bisschen anders entwickeln werden in der Welpenzeit. Aber ich würde sagen, dass wir versuchen mal so einen kleinen Überblick zu geben. Das heißt, sollen wir mal so anfangen, womit ich rechnen sollte, wenn so ein Jagdhundwelpe mit 8, 9 oder 10 Wochen in mein Haus kommt? Verhält er sich ein bisschen anders als zum Beispiel ein Pudelwelpe oder ein Hütehundwelpe?
Das ist eine gute Frage und du hast es ja vorhin schon so ein bisschen gesagt. Wenn wir von Rassen oder von Hundetypen sprechen, dann sprechen wir ja immer von Verteilungen. Das heißt, mit allem, was ich jetzt erzähle, sage ich immer so in einem, also kann man sich immer in so einen Nachsatz ein bisschen denken, die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass es so ist, als dass es nicht so ist. Weil innerhalb eines Wurfes haben wir ja auch immer wieder, wenn wir 8 Welpen haben, haben wir vielleicht immer zwei, die komplett anders sind, die, keine Ahnung, eigentlich ein Deutsch-Drahthaar-Welpe sind, aber sich verhalten wie ein Mops oder ein Pudel. Das gibt es durchaus. Die Wahrscheinlichkeit ist nur größer, dass sie sich eben wie ein Deutsch-Drahthaar auch verhalten und diese Verhaltensweisen zeigen. Trotzdem kann es natürlich immer sein, dass man dann zum Beispiel ein Deutsch-Drahthaar-Welpe hat und der ist eben ganz, ganz anders. Das heißt aber für uns Hundehalter, wenn wir uns jetzt so einen Welpen ins Haus holen, ist halt die Wahrscheinlichkeit groß, dass der bestimmte Sachen mitbringt. Wenn er es nicht macht, wunderbar. Im umgekehrten Fall, wenn er andere Sachen zeigt, muss man auch darauf vorbereitet sein. Das heißt eigentlich, dass uns von Welpen, zukünftigen Welpenbesitzern immer so ein bisschen raten kann, ist, alles kann passieren und stelle ich aufs Schlimmste ein.
Okay, ja.
Das ist jetzt vielleicht, klingt jetzt, ich möchte da gar keine Angst machen, denn Welpenzeit kann auch ganz wunderschön sein. Aber es kann halt auch eine große Herausforderung sein. Und wenn der Welpe dann da ist und es ist eine große Herausforderung, weil es vielleicht anders ist wie das, was man sich vorstellt, dass es einfach ein total süßer kleiner Hund ist, der muckelig neben einem kuschelt und so und der halt vielleicht mal ein bisschen anstrengend mit der Stubenreinheit ist, kann es halt auch sein, dass es ein beißendes, dauernd kaputtmachendes, nie schlafendes, anstrengendes Bündel ist, was vielleicht sehr süß aussieht, aber was einen vielleicht auch wirklich schon an seine Grenzen bringen kann. Und das liegt nicht daran, dass man vielleicht alles falsch macht, sondern dass eben die ganzen Umweltbedingungen dann für diesen Welpen gerade ein bisschen schwierig sind, dass die Anpassungsleistung nicht so groß ist. Und deswegen, also zusammenfassend, kann man erstmal sagen, stell dich mal darauf ein, dass es anstrengend ist, so anstrengend wie, keine Ahnung, wenn man ein Kleinkind daheim hat. Da gibt es auch ganz easy, aber es kann auch einfach eine Herausforderung sein. Und stell dich darauf ein, dass vielleicht Dinge nicht so nebenbei gehen. Also, dass man nicht nebenbei, keine Ahnung, 8 Stunden im Homeoffice sitzen kann, während man einen Welpen hat und dass es noch keine entspannten Spaziergänge gibt. Also natürlich beim Welpen grundsätzlich Spaziergänge. Also Welpen gehen ja noch nicht spazieren, aber dass es eben nichts Dinge sind, die so vielleicht so nebenbei laufen, wie man sich das in seinen schönsten Träumen ausmalt. Das vielleicht das, was das Wichtigste ist, dass du darauf vorbereitet bist, dass es anstrengend ist, weil dann bist du nicht enttäuscht und wenn es dann easy wird, ist ja total schön.
Ja, ich wollte noch mal kurz einhaken, weil das, was du jetzt gesagt hast, ist wirklich mega wichtig. Und wir hatten im Vorgespräch auch besprochen, dass wir diese Thematik nicht so ganz bis in die Tiefe verfolgen, weil dazu kommen eben auch noch andere Folgen, also quasi so die erste Welpenzeit bei dir zu Hause und so weiter, wo wir auf all diese Aspekte noch mal eingehen. Aber trotzdem super, dass du in der Kürze so schön zusammengefasst hast. Mega. Okay. Ja, und
Genau, aber da war
was?
ja deine Frage, Entschuldigung, ich bin gar nicht jetzt auf deine Frage
Mach
eingegangen
nicht.
mit dem
Das ist kein Problem.
Hütehundwelpen. Was unterscheidet den Hund vielleicht auch zu einem Pudelwelpen? Ich glaube, die Hütehunde, oder aus Erfahrung weiß ich, dass die Hütehunde und die Jagdhunde sich oft gar nicht so sehr unterscheiden.
Okay.
Denn wir können schon auch viele Parallelen ziehen. Der Hütehund ist ja nichts anderes wie ein Jagdhund, der nur auf andere Tierchen selektiert worden ist, während es bei den Jagdhunden halt das Wild ist, ist es bei dem Hütehund eher die also sind es die Nutztiere, auf die sie selektiert worden ist. Und natürlich, Habitate sind unterschiedlich. Das heißt, das Nutztier wohnt nun mal nicht draußen im Wald in der Regel. Das heißt, auch Auslösereize werden anders verteilt, während der Jagdhund halt, sobald man in einer Spazierumgebung ist, vielleicht schon auch als Welpe oder als junger Hund schnell getriggert wird. Triggern beim Hütehund andere Dinge. Ja, da sind es vielleicht dann wieder eher die Bewegungen, die fahrenden Autos. Alles ist Jagdverhalten, aber die spezifischen Auslösereize sind dann doch unterschiedlich. Aber was wir bei den Hüte- und den Jagdhunden sagen können, ist, dass die Reizsensibilität bei beiden Hundetypen eine sehr hohe ist. Das heißt, sie haben schnell den Kanal voll, sie reagieren sehr viel auf Außenreize. Da müssen wir sehr vorsichtig oder bedacht sein, wie viel ist zu viel und wie viel ist zu wenig. Das unterscheidet vielleicht so die Kategorie sämtlicher Arbeitshunderassen von anderen Hundetypen. Und bei den in Anführungszeichen anderen Hundetypen müssen wir vielleicht da nicht so genau schauen. Das heißt, wir haben bei den Arbeitshunderassen oft halt das Problem in Anführungszeichen, dass wir die auf den Alltag vorbereiten müssen und zusätzlich zu der Alltagsvorbereitung, die ja bei einem normalen, ich sage jetzt immer normal, also da kann man sich jetzt denken, was man will dazu zu normal, aber die man bei einem normalen Welpen machen muss mit der ganzen Sozialisation und den Hund irgendwie an den Alltag gewöhnen und mit dem so durch den Alltag kommen, Stubenreinheit, Sachen nicht runterschlucken, all diese Dinge, kommt eben bei diesen speziellen Hunderassen mit dieser speziellen Genetik eben noch ein bisschen mehr dazu. Und das macht es ein bisschen anstrengender, weil wir eben noch mehr drauf beachten, noch mehr darauf achten müssen und diese Sachen auch gegeneinander abwägen müssen dann am Ende. Und das ist die größere
Yes.
Herausforderung.
Ich verstehe. Das heißt, wenn ich einen Hund, einen ehemaligen Arbeitshund oder einen Hund aus einer Arbeitsrasse zu mir nach Hause hole, wir bleiben jetzt mal bei den Jagdhunden, und ich will den sogar jagdlich führen, da kommen wir gleich auch nochmal dazu, was einen Unterschied gibt, wenn der nur Familienhund ist. Das heißt, dann muss ich tatsächlich zweigleisig fahren. Ich muss den einmal auf seine Arbeit vorbereiten und darauf vorbereiten, sich gut in der Umwelt zu bewegen und als Familienhund auch gut zurechtzukommen. Was begegnet dir denn häufiger? Begegnen dir häufiger oder begegnen dir überhaupt Jagdhundwelpen?
Du
Ja,
meinst
ne?
jagdlich geführte Jagdhundwelpen oder Jagdhundwelpen in Familienhand?
Genau,
Oder?
das wäre so meine Frage, aber ich habe gedacht, ich will dich jetzt nicht reinreiten
Ja.
und diese Frage stellen. Nachher hast du vielleicht gar nicht so viel mit Welpen zu tun, hätte ja auch sein können. Genau, aber wenn ja, dann würde mich wirklich interessieren, wie ist die Verteilung?
Also, ich mache ja keine speziellen Welpengruppen oder sowas, sondern ich berate Hundehalter mit Welpen. Und da habe ich häufig, also ich würde sagen, fast eine 50-50-Variante von Hundehaltern, die eben, wo die Hunde jagdlich geführt werden und Hundehaltern, wo die Hunde nicht jagdlich geführt werden. Und bei der Gruppe der jagdlich geführten Hunde geht es eben meistens eben um Alltagsthemen oder Beratung für die Alltagsthemen, weil sie begleitet werden in der jagdlichen Ausbildung, aber merken, oh je, die Alltagsthemen sind doch ganz schön stressig und in unserer, in Anführungszeichen, normalen Hundeschule kommen wir da aber nicht so weiter. Und auf der anderen Seite eben, die nicht jagdlich geführten Hunde teilen sich auch nochmal auf in Menschen, die vielleicht meine Bücher gelesen haben und sagen, das liegt ihnen irgendwie so zu arbeiten und sie wollen eben so umgehen und sie haben es vielleicht schon anders kennengelernt und sie möchten jetzt von Anfang an so mit dem Hund umgehen. Und denen, die wirklich verzweifelt sind, weil die jungen Welpen, die vielleicht auch nicht mehr ganz so jung sind, aber eben doch viel, viel anstrengender sind, als sie das vielleicht erwartet haben und sie dann eben nicht in der klassischen Hundeschule irgendwie weitergekommen sind oder auch beim klassischen Hundetrainer dann schnell eben die Schiene war, dann müssen wir halt den Welpen bestrafen. Und sich dann Gott sei Dank nach ein bisschen spezifischerer Art mit dem Hund umzugehen, mit den jagdlichen, weil viele Dinge, das muss ich ein bisschen ausholen, aber viele Dinge, die anstrengend sind mit dem kleinen Jagdhund, hängen halt auch mit der entsprechenden Genetik zusammen, dass sie sich schlecht selbst regulieren können, dass sie impulsiv sind, dass sie sehr schnell den Kanal voll haben, dass Entspannung ein Riesenthema sein kann. Und wenn man dann halt die, ich sag mal, klassischen Welpendinge wie, dann sperrst du ihn halt in die Box, bis er sich beruhigt, wenn das halt nicht funktioniert, weil der Welpe halt, weil sie es ausprobiert haben, ganz schlimm, aber 20 Minuten durchkreischt, weil halt, ne, die jagdliche Genetik sagt, wenn was nicht funktioniert, probierst du es halt noch mehr, damit es irgendwann funktioniert. Ist ja cool eigentlich, aber da kommt man halt oft mit diesen klassischen Dingen nicht so weiter und dann suchen sich die Leute Gott sei Dank Hilfe. Weil es ist schon aus meiner Erfahrung so, dass eben viele Jagdhundwelpen leider wieder zurückgehen, weil die Menschen doch überfordert sind mit dem, was die so mitbringen an Impulsivität, an Reizsensibilität und auch an Willensstärke.
Okay, ich habe gerade mal so eine Klammer im Gehirn aufgemacht, die würde ich jetzt gerne noch mal ausführen, weil du hast gerade gesagt, Jagdhunde, die arbeiten und die sollen arbeiten und sollen natürlich auch nicht so schnell aufgeben. Das heißt, dass Frust da auch so ein Verhaltensbooster ist. Das heißt, dass die dann eben nicht schnell sagen, das tun andere Welpen natürlich auch nicht, aber wir reden jetzt hier über die Jagdhundewelpen, bei denen ist es dann eben noch eher angelegt. Das heißt, zu sagen, okay, also wenn diese eine Verhaltensweise nicht funktioniert mit ein bisschen Beißen und Jaulen, dann fange ich an zu kreischen und mache noch viel dollere Sachen, damit ich zum Erfolg komme, weil das liegt quasi so auch in meiner Genetik. Aufgeben ist keine Option, anderes Verhalten zeigen, ja. Okay. Magst du denn mal so ein bisschen Input geben, wie ich mit meinem Welpen oder wie ich meinen Welpen gut auffangen kann? Also das heißt, der kommt zu mir nach Hause, vielleicht wir können ja bei einem Wischlerwelpen bleiben, der kommt mit 9 Wochen zu dir nach Hause. Und was kann man machen, um den gut aufzufangen mit all seinen Anlagen? Also das heißt, wir können ja vielleicht erstmal von einem Welpen ausgehen, der nicht jagdlich geführt wird.
Also erstmal vielleicht wegkommen von, was muss denn gehorsamstechnisch oder was muss denn an Signalen und Kommandos schon alles gemacht werden, weil das ist das, was Hundehalter immer als erstes im Kopf haben. Sitz, Platz, Fuß, herkommen und gerade beim vielleicht auch später jagdlich ambitionierten Hund Rückruf. Das sind so die Dinge, die Menschen dann immer sofort im Kopf haben, dass die funktionieren müssen. Und ich glaube, davon darf man sich so die erste Zeit erstmal frei machen. Das ist ja so ein kleiner Welpe, ist wie so ein Alien, der in eine neue Welt kommt und so gar nicht weiß, wie funktioniert denn hier der Tagesablauf, wie ist denn die Sprache der Menschen, die mich da jetzt mitgenommen haben und so. Und das muss man so ein bisschen bedenken. Das heißt, die erste große Aufgabe ist, den quasi in den Menschenalltag so gut es geht zu integrieren, ohne dass er Angst hat, ohne dass er überfordert ist und so, dass er eben gut verstanden wird. Und das, glaube ich, ist die erste große Herausforderung für die Menschen, ihn gut zu verstehen, auch Sachen nicht persönlich zu nehmen, dass wenn der in Menschen reinbeißt, dass es nicht daran liegt, dass der irgendwie, ja, keine Ahnung, ungehorsam ist oder die Menschen nicht mag oder dass irgendwie, dass wir Menschen das halt persönlich nehmen, sondern dass wir da erstmal gucken, okay, wie kann ich denn jetzt meinen kleinen Hund da irgendwie gut verstehen? Was will er mir denn zeigen? Ist er vielleicht überfordert in vielen Situationen? Wie kann ich denn ihm den Alltag erstmal so leicht machen, dass er sich Schritt für Schritt anpassen kann? Wie sind denn seine Aktivitätszeiten? Wie kann ich das vielleicht unterstützen, dass er genügend Zeit hat, zur Ruhe zu kommen und auch weiß, wann sind Ruhezeiten? Und dass er draußen eben möglichst viele gute Erfahrungen machen kann und ich ihn da unterstützen darf und die Erfahrungen so geleitet werden müssen, dass er eben nicht überfordert ist und gleichzeitig aber ihn auch nicht komplett in Watte packen, sondern eben die Möglichkeit geben, schönes Verhalten zeigen zu können, auch sich frei bewegen zu können, und erkunden zu dürfen in einem eben sicheren Rahmen. Das sind, glaube ich, so die allerwichtigsten Dinge für den Anfang.
Ja, ich finde, das hast du total schön erklärt. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass wenn jetzt jemand unser Gespräch hört und hat gerade so einen kleinen, überreizten Wischlerwelpen zu Hause und sagt, ja, aber was bedeutet das denn? Was sind denn Aktivitätszeichen? Wie kriege ich den denn jetzt zur Ruhe, wenn er nicht schlafen will? Und ich meine, dass du auch mal auf irgendeinem Seminar erzählt hast, dass auch deine jetzige Hündin oft Schwierigkeiten hatte, einzuschlafen. Und ich weiß nicht, ob das stimmt, ob ich das richtig im Gedächtnis habe, aber vielleicht, wenn das so ist, vielleicht kannst du uns da auch mal mitnehmen und so aus deinem Alltag mit Lotta. Lotta?
Ja, es war in der Tat der Fini, der so am schlimmsten war von all
Ah,
meinen
okay.
Welpen, aber
Ja.
mit Lotta war es dann einfacher. Die war einfach einfacher und die hatte dann auch den zweiten Hund, an dem sie ein bisschen was auslassen
Ja.
konnte. Durchaus auch ein Punkt. Aber
Ja.
mein Rüde, der Brathaarwischler Fini, der war unglaublich anstrengend und in der Zeit hatte ich sogar schon eine erste Trainerausbildung fertig und werde mich jetzt nicht ganz als unversiert hingestellt in Sachen Hunde. Aber es hat mich völlig von den Socken gehauen und ich kenne dieses Gefühl, dass man denkt, ich versuche doch hier alles richtig zu machen. Und jetzt beißt er in Stuhlbein, dann in die Tapete und dann in mein Bein und ich kann einfach nichts machen. Und wenn ich ihn irgendwo hinter ein Gitter mache, schreit er nur und Hilfe. Ja, also diese Überforderung, die kenne ich und die muss man in gewissem Maßen auch aushalten können und dann einfach sagen, ja, wir können jetzt einfach nicht alles perfekt machen. Welpen sind so wie Kinder, die Babys, die halt schreien, beißen halt Welpen dann auch in Sachen rein oder machen, ne, sind überfordert. Und konkret, also ja, das alles, was ich jetzt erzählt habe, war das relativ abstrakt. Konkret erstmal drauf zu schauen. Am besten ist es eigentlich, wenn man so seine letzte Woche vielleicht mit dem Welpen einmal Revue passieren lässt und sich überlegt, was waren Dinge, wo er sich frei bewegen konnte, wo er selbstständig erkunden konnte, also jetzt in Bezug auf Draußenzeit oder auch neue Situationen. Wie viel ist da so ins Köpfchen an Input reingekommen? Wie lang hat das auch gedauert? Weil einfach die Aufmerksamkeitsspanne bei kleinen Welpen halt nicht 3 Stunden ist, sondern immer relativ kurz. Gab es genügend Zeit, wo der wirklich entspannt zur Ruhe gekommen ist und damit meine ich nicht in die Box gesperrt wird und dann irgendwann aufgegeben hat, sondern wirklich keine Ahnung, am Menschen liegen konnte und der Mensch ist dann nicht nochmal aufgestanden, um aufs Klo zu gehen oder sich einen Tee zu holen, sondern wirklich mal am Menschen eine Zeit lang, wenn er das denn mag, oder auch alleine irgendwo liegen konnte. Aber eben, es ist halt häufig so, dass kleine Welpen dann sofort, wenn der Mensch sich bewegt oder in die Küche geht, sofort wieder aufstehen, weil sie natürlich auch sich noch nicht so sicher sind, dass sie sich ja wirklich in dieser Umgebung gut entspannen können. Dass man erstmal darauf schaut, wie war meine letzte Woche, wie oft ist der Hund wirklich gut zur Ruhe gekommen, wie oft hatte er gute Erfahrungen, selbstständige Erkundungszeit, ohne dass ich ihn dauernd unterbrechen musste. Das ist schon mal total hilfreich. In wie vielen Situationen hat er sich unwohl gefühlt, wollte er auf den Arm, hat gepiepst. Das sind alles Dinge, die am Ende Öl ins Feuer gießen, quasi die dann wieder so Energy Bursts auslösen oder so Beißphasen dann triggern. Und auch, wie gehe ich denn mit dem Hund dann auch um? Der muss ja meine Kommunikation erst lernen, wenn ich dann schon total viel Signale und Kommandos gebe oder auch ganz viele Dinge mit hoher Erregung, so dieses typische, wo man dann so klatscht und so. Das ist ja alles, was Erregung immer wieder hochschubst. Das ist per se gar nicht schlimm. Eine hohe Erregung ist nicht schlimm, aber ich muss halt im Hinterkopf haben, wie oft passiert das? Wie oft konfrontiere ich zum Beispiel den Welpen auch mit meinen Signalen, die der ja noch gar nicht kennt, wo muss er ganz viel rausfiltern, ne? Weil wenn ich ihn dann dauernd anspreche in Situationen, wo er gerade im Erkundungsmodus ist oder ihm ein aus seiner Sicht völlig neues Signal gebe, wo der noch gar nicht so richtig weiß, was da mit zu tun hat und dann oder dann auch dauernd Nein sage vielleicht, weil er halt Welpensachen macht, wie an meinem Finger kauen und so. Das heißt nicht, dass der Welpe die ganze Zeit ne, alles machen darf, was er möchte, aber ihm so einen sicheren Rahmen geben, den da so durchnavigieren, ohne ihn mit Dingen, die wir aus Menschensicht ganz normal machen, halt zu überfordern. Und das würde ich jetzt erstmal die erste Woche mir überlegen, was sind dann die konkret die Dinge, die vielleicht, wenn ich mich einfach in den Kopf meines Welpens begeben würde, die vielleicht wirklich anstrengend oder schwierig für den sein könnten. Ne? Und das ist allein, wenn mehrere Personen im Haushalt sind, die unterschiedliche Sachen dauernd sagen, die unterschiedliche Regeln haben. Das ist viel für so einen gerade sehr sensiblen oder auch reizsensiblen Hund, ne? Der da sehr fein der darauf selektiert worden ist, fein in der Kommunikation zu sein. Das kann durchaus eine Herausforderung sein. Und das ist vielleicht auch der Unterschied zu den jagdlich geführten Hunden, die vielleicht dann zusammen mit einem älteren Hund eine große Zeit im Zwinger sind, wo einfach sie
Gibt's
sich
das
halt
halt noch?
nur.
Ist das noch? Ist das
Ja,
halt noch
das ist
üblich?
leider ganz oft noch so, aber
Okay.
also zumindest in jagdlichen Kreisen und ich halte das auf keinen Fall für gut, aber der Unterschied, worauf sie selektiert worden sind, nämlich dann relativ lange abgeschottet von Reizen zu sein mit einem Hund zum Beispiel oder mit zwei anderen Hunden, wo sie sich da eher in der Kommunikation, die halt, ne, leichter zu verstehen ist für den Welpen, beschäftigen müssen, als in der Familie mit, keine Ahnung, zwei kleinen Kindern, wo dann dauernd jemand kommt und geht und wo einfach viel, ja, gewuselt ist, dann ist es, und dann noch Kommunikation die ganze Zeit, ja, da ist sich erstmal dran zu gewöhnen, das ist durchaus für viele Hunde schon eine Herausforderung.
Okay. Ja, das heißt, wir können da schon mal zusammenfassend sagen, dass Jagdhundwelpen eher ein höheres Energielevel mitbringen, reizempfindlicher sind und vielleicht auch noch ein bisschen noch schlechter zur Ruhe kommen, als Welpen das ohnehin schon tun. Zumindest könnte man damit rechnen. Also sollte man einfach sich überlegen, dass man das eventuell mitkauft.
Ja, also jein, ich glaube,
Okay.
wir dürfen immer so ein bisschen abwägen. Klar, also dieses, die schlafen 20 Stunden, das ist nicht
Hatten wir eben
immer.
drüber
Ja,
gesprochen, über.
genau, ich wollte schon sagen, ich bin ja immer, ich gestikuliere etwas gerade, muss ein bisschen aufpassen mit meinem Mikro. Ja, es ist ja immer diese Regel, der Welt muss mindestens 20 Stunden schlafen und ich glaube halt, dass diese Regel auch ganz vielen Menschen so viel Druck macht.
Ja,
Wenn man
absolut.
denkt
Ja.
dann, ach, oh, aber der schläft jetzt irgendwie null gar nicht 20 Stunden
Ja.
und auch keine 15. Und
Ja.
jetzt mache ich doch alles falsch. Und das ist
Ja,
wie bei
richtig.
Kindern, das ist halt sehr individuell, wie, ne, wie viel schlafen die. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch im Hinterkopf haben, wenn jetzt ein Welpe gar nicht zur Ruhe kommt, kann das einfach da an der körperlichen Entwicklung liegen. Es gibt da halt viele Ursachen, ja, dass der gerade einen Riesenschub macht, der es selbst nicht in seinem Körper zurechtfindet, nicht weiß, mit sich anzufangen und dann, und obwohl ich alles im Außen richtig mache, kommt er gerade gar nicht zur Ruhe und braucht immer das Sofa zum Nagen, damit er überhaupt in den Schlaf findet. Das kann sein. Auf der anderen Seite kann es auch sein, dass der Alltag für ihn in dieser Lebensphase gerade vielleicht ein bisschen zu viel ist, weil wir Menschen dann oft ein schlechtes Gewissen haben und denken, oh, der muss ja gut sozialisiert werden, der braucht Hundekontakte, der braucht Menschenkontakte. Und ja, das müssen unsere Welpen natürlich lernen. Aber es kann halt gerade sein, dass in dieser Woche, wo gerade im Gehirn gerade total viel passiert, es vielleicht gerade nicht passend ist, noch zweimal die Woche in die Stadt zu gehen und dann noch, keine Ahnung, drei neue Hunde kennenzulernen. Also das ist total schwierig, das auch abzupassen. Und deswegen macht es zum Beispiel auch Sinn, dann immer, wenn man sich unsicher ist, mal jemand von außen drauf zu schauen und zu sagen, könnte das vielleicht, ja, oder ist es noch im normalen Rahmen? Und die Entwicklung auch so ein bisschen zu beobachten, ohne sich Druck zu machen, weil ja, es kann sein, dass sie schwerer zur Ruhe kommen und in der Tat diese Lektion darauf ist, dass sie ein hohes Energielevel haben. Wir brauchen keine Jagdhund- oder Arbeitshundetypen mit eingeschlafenen Füßen, gar keine Frage. Die sollen auf Zack sein, sollen impulsiv sein. Die sollen auch, das, was ich vorhin schon gesagt habe, wenn sie nicht zum Ziel kommen, wenn Frust entsteht, soll Energie freigesetzt werden. Ne? Die sollen auf, sind auf viel Bewegung selektiert, ja, also es, die sind nicht auf Rumhocken selektiert, sondern die wollen sich bewegen. Es ist ja auch oft das Problem, wenn man mal mit diesen Hunden, die halt auch schon wirklich sehr schnell darauf selektiert sind, sich groß und frei zu bewegen. Wenn man dann mit denen nur auf die, an der Leine geht, kann es auch daran liegen, dass sie schlecht zur Ruhe kommen. Gleichzeitig kann es auch sein, dass zu viel Input dazu führt, dass sie schlecht zur Ruhe kommen. Das ist so die Phase zwischen, es gibt, das ist eine sehr enge Linie zwischen nach müd kommt blöd, also ich habe es viel gemacht und dann fliegen die mir um die Ohren, so wie Kinder, Kleinkinder nach dem Kindergeburtstag, die nicht schlafen können, aber auch wirklich, dass sie einfach zu wenig Input oder zu wenig körperliche Betätigung haben, weil immer noch ja diese 5-Minuten-Regel ja so vorherrscht, dass man nur 5 Minuten mit dem Welpen gehen darf und weil sonst die Gelenke kaputt gehen oder was auch immer dafür lustige Anweisungen man im Internet liest. Das muss man halt individuell immer gut abwägen. Was passt für meinen Hund? Und Gelenke halten das meistens länger aus als 5 Minuten. Ich bin keine Tierärztin, aber ich weiß das von sämtlichen Physiotherapeuten, dass das nach neuestem Stand nicht mehr das Ding ist, dass Welpen nur 5 Minuten laufen dürfen. Aber es kann halt sein, dass für diesen Hund in diesem Lebensabschnitt nach 5 Minuten der Kanal einfach voll ist. Und wenn ich dann sage, oh, den Gelenken würde es gut tun, wenn wir jetzt eine halbe Stunde laufen, aber der Hund ist einfach völlig überreizt, weil dort, wo ich gehe, sind einfach total viele Hunde, Menschen, Sensationen, dann kann es halt auch wieder unpassend sein. Das ist das, was wir immer im individuellen Fall abwägen müssen.
Ja. Okay, das war ja schon mal wirklich sehr hilfreich. Jetzt habe ich noch eine Frage oder eigentlich auch noch mehrere. Ich fange mal mit der ersten an. Wenn ein Jagdhundwelpe einzieht und ich möchte den nicht jagdlich führen, ich mache einfach, stelle einfach mal wirklich so eine Frage, wo ich glaube, das haben wirklich auch viele Welpenbesitzer im Kopf. Wann fängt das Jagdverhalten an? Kann man das überhaupt so grenzen? Und viele Menschen, die einen Jagdhundwelpen haben, möchten ja vielleicht gar nicht unbedingt, dass er so viel Jagdverhalten zeigt. Das heißt, gibt es Dinge, die ich mit einem Jagdhundwelpen auf gar keinen Fall tun sollte? Weißt du, ich gehe so ein bisschen, spiele so ein bisschen darauf an, dass man sagt, ja, dann schmeiß halt keinen Ball, dann jagt er später nicht. Also diese Geschichten, ne? Gehe ich vielleicht am Anfang nicht in den Wald mit dem? Also einfach mal so, ja, einfach mal diese Fragen, wo ich das Gefühl habe, das könnte viele Menschen interessieren.
Also deine erste Frage war ja, wann fängt das an? Und in der Tat ist es sehr individuell. Ich hatte mal einen Brackenwelpen im Training, der ist schon mit 9 Wochen eine halbe Stunde weg gewesen. Und ich kann das nur von meinem Fini sagen. Ich habe auch gedacht, ja, die kleinen Welpen haben ja Welpenvollgetrieb. Der war schon mächtig stöbern mit 10 Wochen und hatte auch einen riesigen Radius und hatte auch überhaupt kein Problem, mich mal 3, 4 Minuten aus den Augen zu lassen. Und das dachte ich, das ist aber komisch, ne? Während es bei seinen Wurfgeschwistern zum Beispiel nicht so war. Also das ist wirklich sehr individuell. Ich kenne eine Hündin sehr, sehr gut, die hat bis zu, ich glaube, 11 Monate war sie, gar so gut wie kaum Jagdverhalten gezeigt. Und dann gab es diesen einen Moment, und das ist nicht der eine Moment, der das ausschlaggebend macht, sondern einfach ein Entwicklungsstadium. Und dann war es wirklich, war sie schnell, ganz schnell überreizt von allen möglichen jagdlichen Auslösereizen. Also wir können das nicht sagen. Die Frage ist ja auch, wenn wir fragen, wann fängt Jagdverhalten an, dann hat man immer im Kopf, wann wird es für mich anstrengend? Also das ist das, wann fängt das anstrengende Jagdverhalten an? Wenn jetzt ein Junghund, ein Wischler-Junghund schon total viel an der Leine zieht zum Beispiel, dann kann das auch eigentlich aus der jagdlichen Genetik kommen, weil Erkundungsverhalten, Orientierungsverhalten, wie wir es im jagdlichen Bereich haben, mit große Kreise rennen, sich im Galopp bewegen, ist ein Bedürfnis, was die haben. Dazu brauchen sie keinen jagdlichen Auslösereiz. Und dann sind sie in einer Umwelt wie in einem großen Feld, wo dann eben das angestachelt wird. Und dann ziehen sie an der Leine, dann jagen sie noch nicht irgendwas hinterher, aber sie haben eben schon ein großes Orientierungsverhalten. Wir haben viel gut durchselektierte Vorstehhunde, die ja schon total früh an allen möglichen Dingen vorstehen, dieses Verharren. Und das ist ja auch alles die jagdliche Genetik, die schon da ist. Inwieweit sie dann problematisch für uns Hundehalter in der entsprechenden Umwelt wird, das ist eben auch individuell, weil Hundehalter leben ja auch in unterschiedlichen Kontexten, da sind unterschiedliche Auslösereize. Man geht vielleicht eher da spazieren oder dort spazieren. Die Hunde kommen mehr oder weniger in den Kontakt mit jagdlichen Auslösereizen. Das ist also sehr individuell. Es ist halt meistens ein Punkt, wo es den Hundehaltern auffällt, weil es anstrengend wird oder weil der Rückruf plötzlich nicht mehr funktioniert oder all diese Dinge. Das heißt, es ist, glaube ich, wichtig, im Kopf zu haben, was bringt denn mein Hundetyp an Genetik mit? Also wie könnte das aussehen und was kann ich denn jetzt schon präventiv tun? Und das war, glaube ich, auch deine nächste Frage. Nicht nur, was mache ich, sondern auch, was kann ich denn vielleicht auch tun? Also was mache ich nicht, wenn ich schon merke, dass in bestimmten Situationen Frust aufkommt? Klassisches Ding, so Familienspaziergang, Sonntagnachmittag. Wenn ich merke, dass mein junger Setter da nur, keine Ahnung, nur an der Leine zieht mit 18, 20 Wochen und völlig überreizt ist, dann wäre das was, was ich vielleicht nicht unbedingt öfters mache, sondern lieber gezielt Situationen suche, wo ich kurz im Training diesen Reizen aussetzen kann und dann das üben kann, sodass er eine gute Erfahrung hat. Und dann latsche ich nicht 2 Stunden mit der Familie zum Beispiel, wo er ja dann übt, überfordert zu sein im Wald oder übt Erregung im Wald oder übt Erregung im Feld oder, ne, also an der Leine zu ziehen und unaufmerksam unterwegs zu sein. Also an allen Punkten, wo ich merke, hui, hier wird es jetzt gerade anstrengend, muss ich mir sofort Gedanken machen, okay, wie kriegen wir das jetzt in andere Settings, wie wir als Hundetrainer so schön sagen, in andere Situationen, wo ich das üben kann, damit das irgendwann kann. Weil manche Sachen können die halt nicht von vornherein. Spazieren gehen ist nicht das, was Jagdhunde wollen oder worauf sie geworden sind. Und im umgekehrten Fall ist, was ich üben kann, ist jederzeit eben mit dem Hund schon im frühen Alter üben, wenn du was siehst, was dich interessiert, rennst du nicht hin, sondern du übst dich abzuwenden oder stehen zu bleiben. Das kann man schon mit jungen Welpen bis zum Abwinken üben und damit mache ich mir auch ein großes Polster, egal wie viel Jagdverhalten da später kommt. Das weiß ich ja bei dem Welpen noch nicht. Es gibt Wischlers, die überhaupt, also gar kein Jagdverhalten zeigen und völlig unproblematisch ist. Und es gibt welche, die sind so krass, dass ich sie nicht geschenkt haben will. Also da ist die Bandbreite ja sehr groß, aber wir gehen einfach davon aus, dass es der krasseste von den krassen wird. Und wenn ich dann schon ein Polsterchen habe von, ich habe geübt, dass wenn da ein Vögelchen ist, wenn da sich was bewegt, dass wir erstmal stehen bleiben und uns auch abwenden können. Ne? Dann kann man auch bei den Vorstehenden natürlich das Vorstehen schon ein bisschen trainieren, dass sie Sachen auch mit der Nase anzeigen und nicht irgendwo reinrennen, wo es dann hochspratzelt, sondern halt 10 Meter davor stehen bleiben, wenn es gut riecht. Das kann man auch mit allen anderen Jagdhundetypen üben. Auch mit einem Terrier kann ich üben, bleib stehen, wenn dich was interessiert. Gerade wenn er noch sehr klein ist, weil ja dann die Welpen immer so in dem Konflikt sind zwischen Annäherung, Neugier und auch Ur aber auch komisch und so. Und dann kann ich super üben. Bleib halt bitte stehen und warten mal ein bisschen ab und wir können uns Sachen auch anschauen. Und da kann ich ein gutes Pölsterchen machen. Alles, was so gesagt wird, ja, pass auf, dass der kein Blatt hinterher springt, pass auf, dass
Genau.
der Ball hinterher springt. Wir haben es ja dann, wenn wir die Jagdhunde-Welpen uns anschauen, mit gut durchselektierten Hunden zu tun. Es ist ein Irrglaube zu denken, wenn ich die jetzt gar kein Jagdverhalten praktizieren lasse, dann löst sich das in Luft auf. Genetik kann sich nicht in Luft aufhalten. Also die bleibt, ne? Und ich kann ein Leben lang versuchen zu verhindern, dass der Hund nicht dem Blatt hinterher springt. Wenn dann das Reh vor ihm steht, wird er trotzdem hinterhergehen. Es ist also nicht hilfreich zu sagen, ich deckel einfach jede Form von Jagdverhalten in der Hoffnung, dass es dann verschwindet, sondern eher zu gucken, okay, wie kann ich mit dem, was der halt so mitbringt, wie kann ich damit umgehen und wie kann ich das so ein bisschen umbauen, dass es mir dienlich ist und dass der Hund aber trotzdem sein Bedürfnis nach Jagdverhalten ausleben kann. Denn das ist ja immer das Ding mit dem Jagdverhalten. Wir können es auch, wenn die Hunde nicht jagdlich geführt werden, wir können es nicht wegknipsen. Aber wir können natürlich super gut mit den Hunden üben und ne, super gut heißt natürlich mit Aufwand und Struktur und Training, aber dass sie eben uns frühzeitig anzeigen, dass da wild ist, dass sie auch ihre Nase einsetzen dürfen, weil sie uns anzeigen sollen, da sind halt irgendwo Rehe, dass sie stehen bleiben sollen, wenn da was ist und das auch beobachten können, aber nicht kopflos rennen. Und natürlich braucht man dann auch noch einen sicheren Rückruf, keine Frage, aber ich kann da schon viel in gute Bahnen lenken. Das kann ich beim Welpen, das kann ich aber auch beim erwachsenen Hund. Die Frage ist immer, wie viel Lernerfahrungen hat der Hund in der Einrichtung gemacht? Also wie viel hat er gelernt? Boah, der Wald ist super aufregend, Wild ist super aufregend aus Lernerfahrung und dann bringt das ja auch noch als Genetik mit. Und wenn
Ich
beides halt
verstehe.
da ist, dann ist es immer schwieriger dagegen anzukämpfen, als wenn die Genetik da ist. Aber er hat schon Lernerfahrung in eine für uns positive Richtung gemacht. Dann ist es leichter.
Das heißt, könnte ich mit meinem Jagdhundwelpen zum Beispiel hier bei mir aufs Feld gehen, ist jetzt mal Phase des Sommer, und könnte eine Decke mitnehmen, ein bisschen was zu essen, Kauknochen und sagen, wir setzen uns jetzt hier einfach mal hin. Also wir gehen vielleicht ein paar Meter und dann setzen wir uns hin, kuscheln ein bisschen, oder du kannst die Welt beobachten und dabei einen Knochen kauen.
Ja,
Das
das
wäre eine Lernerfahrung, die dann so für spätere Leben sehr angenehm wäre, weil er dann eben nicht die Umwelt unbedingt auch noch mit kopfloser Aufregung zum Beispiel verknüpft.
auf jeden Fall, genau. Das wäre
Ja.
dann in dem Fall, wenn der Welpe das gut schafft und der sitzt da auf seinem Deckchen und keine Ahnung, knuspert da an irgendwas rum, hat er halt einen Tag, einen Eintrag in seinem kleinen Welpentagebuch.
Ja.
Der Wald oder das Feld ist nicht immer nur ich renne kopflos durch die Welt oder ich habe Frust, weil ich an der Leine hänge oder was auch immer wir als eher negative Lernerfahrung aus unserer Sicht abtun. Und vor allem ist immer wichtig, dass wir mit den Hunden in diesen Kontexten eben frustfreie Lernerfahrungen schaffen. Und wenn er da auf dem Deckchen liegt und nicht gezwungen wird, sich zu entspannen, sondern da eben irgendwas kauen kann und ein bisschen, ne, und gerne ruhiges Verhalten zeigt, dann ist es in der Tat natürlich eine gute Lernerfahrung, die ich eher fördern sollte. Dann habe ich mein kleines Pölsterchen, dass wenn ich das schon 20 Mal mit meinem Welpen gemacht habe oder mit meinem jungen Hund und er kennt das schon und es ist normal, dann ist es auch nie so schlimm, wenn der dann mal irgendwie total aufgeregt ist, weil der an der Leine eine Katze gesehen hat an der Stelle, weil ich habe ja davor schon ein bisschen Gegengewicht geschaffen.
Okay. Könnte ich auch mit meinem Jagdhundwelpen aufs Feld oder in den Wald gehen, also immer nur so ein paar Meter vom Auto weg, und zum Beispiel Futter streuen und dann wieder zum Auto gehen? Wäre das auch ein Eintrag in, ich sag mal, wie nennt man das, ein positiver Entwicklungseintrag für die Einordnung von wildreichem Gebiet?
Ja, in der Tat kann, also auch da müssen wir beobachten, wenn der Hund im Konflikt ist, weil er schon so sehr in der Umwelterkundung sein
Okay.
möchte, ne, der steigt
Ja.
aus dem Auto aus, sagt, das ist so spannend hier und ist auf einem hohen Erregungsniveau und ich sage dann,
Okay.
nein, jetzt iss mal Futter, dann kann das einen
Ja.
Konflikt bringen und kann am Ende auch dazu führen, dass die Erregung hochgeht. Wenn er es aber
Okay.
von Anfang an lernt, wir gehen da hin und die Welpen sind ja meistens noch nicht so in diesem, oh, ne, das, was die jungen Hunde oder die Hunde dann in der Jugendentwicklung mitbringen. Aber wenn ich das beim Welpen schon mache, fällt es dem jungen Hund natürlich später auch leichter. Und dann kann das auch eine gute Möglichkeit sein. Ja, auf jeden Fall.
Genau, weißt du, und das ist mir ja so wichtig, Menschen Ideen jetzt an die Hand zu
Ja.
geben. Wenn der Welpe jetzt ein paar Tage da ist und man sagt, so, wir gehen jetzt mal, das machen Menschen ja nun mal eben, die gehen halt spazieren oder fahren, so wie ich hier lebe, fahren ans Feld, dass man sagt, okay, dann mach den Kofferraum auf und da bleibt der Hund, der Welpe erstmal nochmal drin, kuschel ein bisschen mit dem, fütter den da und dann fährst du wieder nach Hause, dass er gar nicht erst lernt, Kofferraum raus, ich spring raus und die Welt ist aufregend. Und dann kann man am nächsten Tag sagen, okay, dann heben wir ihn raus, machen Futtersuche ums Auto, wieder rein, wieder nach Hause. Also, dass er wirklich sich langsam an diese aufregende, für ihn ja reizauslösende Umwelt sich gewöhnt. Wäre es auch eine Möglichkeit, wir haben jetzt ruhige Sachen angesprochen, Futtersuche, vielleicht auf einer Decke mit seinem Menschen rumgammeln, wäre es auch eine Möglichkeit, Auto auf, ein bisschen paar Meter spazieren gehen, wild spielen, den Hund dann wieder runterfahren und ins Auto gehen. Wäre
Ja,
das auch eine Möglichkeit?
klar. Also
Okay.
wir müssen, genau, du hast es ja schon ganz, ganz richtig gesagt. Also konkret heißt es, wir müssen draußen Zeit gestalten, weg von Spazieren gehen. Das heißt eben auch rausfahren mit dem für den Hund bekannte Dinge, eine bekannte Decke, einen Kong, den der kennt oder irgendwas zu kauen, was der kennt. Und wir nehmen das, was er von daheim kennt, in eine neue Umgebung, sodass diese Umgebung auch als nett und angenehm widerfahren wird. Weil ganz oft ist es ja auch so, wir bringen dann den Welpen irgendwo hin, wir fahren mit dem Auto irgendwo hin, wo er sagt, wo sind wir denn jetzt hier? Was könnte denn hier passieren? Kommen da jetzt gleich, keine Ahnung, fremde Hunde oder Monster um die Ecke? Und dann ist der Welpe da und sagt, oh. Und dann kennt er da nichts und dann laufen wir mit dem los und er sagt, und jetzt auch noch weitergehen. Ja, das ist ja oft wirklich ganz viel zu viel für so einen kleinen Hund. Und da ist das, was du gesagt hast, konkret mit Sachen, die der kennt, rauszugehen oder keine Ahnung, so eine verdrillte Stoff, wo was reingeknotet ist und ein bisschen drin ist, wo der was sich beschäftigen kann und wo ich erstmal ihm Sicherheit geben kann, hey, guck mal, hier ist draußen und es ist alles easy. Das ist eine super Möglichkeit. Und gleichzeitig mag ich auch dieses irgendwo hinfahren, wo jetzt erstmal ein neuer Reiz ist, wo es vielleicht nach Hund riecht oder nach Mensch oder nach Wild. Und dann darf der einfach selbstständig erkunden, da wo ich nicht dauernd ansprechen muss oder wo ich ihn nicht dauernd zurückrufen müsste oder wo ich Angst haben müsste, dass, keine Ahnung, Fahrradfahrer oder Autos kommen. Und dann zu sagen, okay, schau mal, ich stehe jetzt hier und wir gucken uns das jetzt hier an und du kannst dich einfach ein Stück wegbewegen, du kannst aber auch zurückkommen. Es ist keine Leine dran, weil es ist sicher hier. Also, ne, immer abwägen, wie sicher ist es denn auch wirklich, weil auch kleine Welpen können sich erschrecken und weit weglaufen. Aber diese freie Erkundung und auch vielleicht was Schönes mit den Menschen draußen machen, wie du gerade gesagt hast, mit Spielen und so, das ist genauso wichtig. Wir können nicht nur ruhige, ruhige, ruhige Sachen machen, sondern wir müssen eben auch schauen, hey, so selbstständig erkunden in dem, auf dem Erregungsniveau, wo der Welpe gerade jetzt sich wohlfühlt, ist genauso wichtig. Und dann, wie du gesagt hast, nach dem Spielen wieder darauf achten, dass wir den jetzt nicht voll hochspielen und dann sagen, so, jetzt ist Schluss, jetzt gehen wir nach Hause, weil dann, ne, der kann sich ja seine Hormönchen nicht wegknipsen, sondern dann eben schauen, okay, jetzt bist du gerade aufgeregt, so wie man halt ein Kind begleiten würde, was können wir denn jetzt ein bisschen ruhigeres machen, jetzt laufen wir noch ein Stückchen und dann klar, kriegst du noch ein paar Bröckchen Futter, die du suchen kannst und dann fahren wir wieder nach Hause. Das ist auch genauso wichtig, genau. Also freies Erkunden, auch mal Erregung hochfahren mit dem Wissen, dass es auch wieder einen Weg runtergeben muss und gleichzeitig auch ein Pölzerchen schaffen mit, draußen ist nicht immer nur Action, sondern genauso auch Ruhe. Das ist im Winter natürlich schwieriger als im Sommer, aber auch
Ja, das stimmt.
gut machbar.
Ich habe noch eine konkrete Frage. Wenn ich jetzt einen Jagdhundwelpen habe, der eher deinem Fini nachschlägt, das heißt, ich gehe mit dem aufs Feld und habe vielleicht keine Leine dran, weil ich der Meinung bin, die Hunden, die haben ja Vollgetrieb, der wird schon hinter mir herdackeln und der Welpe zeigt da aber schon starkes Erkundungsverhalten. Wirklich, also weil mir ist das so wichtig, dass Menschen, die da eben nicht so noch nicht so viele Informationen haben, dass sie, wie können wir die stärken, was können wir denen mit an die Hand geben? Die stehen dann da und der Welpe läuft am Feld rum. Und also wir hoffen einfach mal, dass er gerade keinen Hasen hochmacht. So, und was mache ich dann? Rufen kann ich natürlich vielleicht machen, aber ob das sinnvoll ist, weiß ich nicht. Kannst du den Menschen irgendwas an die Hand geben? Klar, wir können jetzt keine Trainingsanleitung geben. Der Hund kann ja auch noch keine Signale, wenn der gerade mal 9 oder 10 Wochen alt ist. Aber was kann ich machen, damit, wenn der mal einen kurzen Moment hat und aufwacht, damit der mich erkennt als jemand, den er gern hat, wo er vielleicht weiß, da würde ich jetzt gerne hingehen. Also sollte ich eher schon rein und sagen, gib her jetzt. Soll ich weglaufen in der Hoffnung, er kommt hinterher? Was hättest du da so für Einfälle?
Du hast ja gerade schon gesagt, das Problem ist, dass wir dann denken, wenn wir pfeifen oder rufen, dass er das versteht. Und das kann er natürlich, also herkommen ist ja nicht irgendwas, was da schon einprogrammiert ist. Und Pfeifen sind auch nicht einprogrammiert. Der weiß ja noch gar nicht, was da gerade ist. Und wir dürfen auch nochmal unterscheiden. Wenn man so einen Welpen dann mal losmacht oder vielleicht auch das erste Mal losmacht, dann geben die halt auch mal Gas. Und für den ersten Moment ist das erstmal atmen. Wenn ein junger Wischlerwelpe jetzt erstmal kurz Gas gibt, heißt das nicht, dass der gleich über alle Berge ist in der Regel. Ja? Und deswegen ist ja auch wichtig, dass wir die ersten paar Male ein Setting raussuchen, wo das auch nicht gefährlich ist. Ja? Wir können jetzt auch davon ausgehen, dass jetzt so ein kleiner Wischlerwelpe, wenn wir jetzt eben von dem ausgehen, jetzt nicht mal eben schon Interesse hat, sämtliche Hasen aufzustöbern, sondern es ist einfach ein großes Bewegungsbedürfnis da erstmal, was dahinter steckt. Und da dürfen wir auch erstmal ganz kurz atmen und erstmal abwägen, okay, wie gefährlich ist es jetzt hier wirklich, wenn der mal eine Runde Gas gibt? Weil das ist ja auch wichtig, dass sie das mal dürfen, dass die mal ihre vielen PS auch mal ausfahren dürfen. Oder aber auch, Manchmal ist es auch einfach, wenn Autofahren halt noch nicht so easy peasy ist und dann ist man da so ein paar Minütchen in der Box und es ist irgendwie aufregend. Ja, dann kommt man am Auto an oder man kommt dann irgendwo an und dann wird man da rausgesetzt und dann ist es manchmal auch einfach eine Stressbewältigungsstrategie, sich mal kurz den Stress von den Beinchen zu rennen. Das ist relativ normal bei den jungen Jagdhunden, dass Erregung halt in die Beine geht und die bellen dann halt nicht die ganze Zeit, sondern die rennen dann halt. Also
Okay.
das wäre so das Erste, erstmal kurz Ruhe bewahren. Das wäre so das Wichtigste. Dann bin ich immer ein großer Freund davon, sie am Geschirrchen zu haben und dann hinten einfach ein kleines Schnürchen hinten dran zu machen. Ein leichtes Schnürchen, was sich nicht verheddert, aber wo ich, wenn ich den Welpen einfangen muss, nicht nach dem grapschen muss, weil also gerade so kurzhaarige Welpen sind ja auch dann glitschig, wie so kleine Nacktschnecken und die kriegst du dann ja auch nicht gegriffen. Und vor allem ist es für den Welpen total übergriffig, wenn wir dann nach dem grapschen, wenn wir von oben kommen. Viele, viele Jagdhundetypen oder Jagdhundewelpen sind auch sehr empfindlich mit Anfassdingen und dieses immer an den rummanipulieren, hier mal Mäntelchen an, festgehalten werden, Geschirrchen drüber, dann kommt wieder der Mensch, macht da an der Leine irgendwas. Das ist alles was, was am Ende sich wieder in Erregung rauslässt. Und wenn wir dann den da so rennen haben lassen und wir werden dann so panisch, weil wir den nicht kriegen, oder friemeln dann vielleicht noch, oh Gott, am Halsband da die Leine ein. Das ist alles kontraproduktiv. Also Leinchen dran, ne? Also
Wie lange?
erstes Setting, das kommt auf die Situation und auf den, aufs Gelände so ein bisschen an. Was
Okay.
natürlich doof ist im Wald, wenn ich da so ein Schnürchen dran mache und dann verheddert der sich dauernd im Unterholz, das wäre auch kontraproduktiv. Aber man muss halt immer an der Situation gucken, was wäre passend. Und dann gucke ich vielleicht auch, wenn ich schon merke, oh, jetzt rennt er aber ganz schön viel, warte ich vielleicht den Moment ab, wo ich merke, oh, jetzt guckt er mal kurz zu mir. Und dann hilft in der Tat ein bisschen gute Stimmung machen, ein bisschen hohe Stimme und weglaufen und den Hund im Auge behalten, ob er folgt und dann schön, schön loben, wenn er folgt, schon mal. Und wenn er dann da ist, streue ich erstmal ein bisschen Futter und grapsche nicht sofort nach dem, weil dafür habe ich dann mein Schnürchen. Und wenn er dann das Futter aufsammelt, dann kann ich ganz komfortabel das Schnürchen wieder in die Hand nehmen, sodass der Welpe nicht die Erfahrung macht, ui, wenn ich gerannt bin, dann grapscht die gleich nach mir.
Okay, finde ich ein total wichtiger Hinweis, weil das erlebe ich und sehe ich auch ganz oft, dass Menschen dann, wenn der Hund dann endlich mal in der Nähe ist, nach ihrem Hund greifen, der dann wegläuft, wieder wegspringt und dann hat man nach einer Woche einen Hund, der überhaupt sich gar nicht mehr draußen anleihen lässt. Mir ist jetzt noch eins aufgefallen oder eingefallen. Wir haben ja jetzt beide schon mal gesagt, weglaufen, ne? Damit meinen wir aber nicht verstecken.
Ja,
Vielleicht wäre
genau.
das nochmal ganz wichtig, weil das
Ja.
sind auch so Tipps, die doch immer noch so kursieren. Also, vielleicht magst du das noch mal ganz kurz erläutern.
Ja, und das liest man leider noch ganz, ganz oft. Und
Ja.
gerade was dahinter steht, ist ja auch völlig verständlich. Man hat als Mensch einen vielleicht umweltorientierten Jagdhundwelpen und man denkt, boah, ich muss jetzt irgendwas machen, dass der mir nicht entgleist. Und dann funktioniert es relativ schnell gut, dass man, wenn man sich versteckt, dass der Welpe mehr auf einen achtet. Das ist aber eine falsche Motivation, die dahinter steht. Denn wenn der Welpe die ganze Zeit die Sorge hat, dass er den Mensch verliert und aber ja auch die Umwelt trotzdem bleibt, das heißt, der kriegt trotzdem Reize von der Außenwelt. Und das gilt übrigens nicht nur für Welpen, sondern auch für erwachsene Hunde, dass das nicht unbedingt förderlich ist, dann kann es sein, dass dadurch die Erregung steigt, weil der Hund immer wieder sagt, ah, hier ist es so spannend, aber ah, scheiße, ich muss gucken, wo mein Mensch ist. Und gerade für die Welpen, die ja eine sichere Bindung zu dem Menschen aufbauen sollen, zu ihrer Bezugsperson aufbauen soll, ist es viel dienlicher, mit dem Hund zu üben, dass sich ein Zurückschauen lohnt, dass sich Orientierung am Menschen lohnt über Belohnungen, als dem Welpen zu sagen. Und für den Welpen bedeutet es ja wirklich, wenn er verlassen wird, ist das ja quasi aus genetischer Sicht ein Todesurteil. Wenn ich nicht gucke, ist plötzlich mein Mensch verschwunden. Und das kann je nachdem, ja, also es gibt ja die durchaus unabhängigen Hundetypen, für die ist es erstmal nicht so schlimm, aber es gibt eben auch welche, die gerade in einer Phase vielleicht sind, wo das Gehirn da ein bisschen sensibler drauf reagiert, dann kann das mit einem Mal schon auch für den Welpen blöd sein und das kann sich auch fixieren. Und im blödsten Fall macht der Welpe eine richtig doofe Erfahrung, die sich vielleicht später auch auf so Trennungsstressproblematiken niederschlägt. Im mittelmäßigen Fall schubst es einfach die Erregung hoch. Und wenn der Hund immer wieder diesen Diskrepanz, oh Scheiße, ich muss gucken und ah, die Umwelt ist so spannend, hohe Erregung führt dazu, dass jagdliche Reize wichtiger werden. Also im blödsten oder im zweitblödsten Fall führt es dazu, dass Jagdverhalten schlimmer wird. Diese Versteckproblematik auch bei erwachsenen Hunden. Und Im Prinzip kann ich es anders auch total gut trainieren. Ja, also ich brauche dieses Verstecken nicht, weil es einfach Nebenwirkungen mit sich bringt. Wenn ich einen Hund habe, der im jagdlichen Kontext wirklich drin ist, also schon ein bisschen älterer Hund, der dann schon ernstere jagdliche Absichten hat, da wird das dann geblockt. Dem ist dann wurscht, ob du noch da bist oder nicht. Aber sobald er aus dem jagdlichen Kontext draußen ist, sagt er, oh Scheiße, wo ist denn mein Mensch? Und wenn er dann panisch wird, dann findet er auch den Weg nicht zurück. Ne? Also das heißt also, das dürfen wir aufteilen. Die Hunde, die jagdlich abzwitschern, da hauen die doch auch ab, dann kann ich mich auch verstecken. Das ist ein anderer Kontext. Und deswegen mit Welpen bitte nicht verstecken, sondern eher üben, dass ich zurückschauen, dass ich warten, dass Stehenbleiben sich lohnt, indem ich zum Beispiel über ein Markersignal arbeite, indem ich den lobe, wenn der stehen bleibt, wenn der nach mir guckt. Weil ganz oft ist es so, dass Welpen sich am Anfang unglaublich viel nach dem Menschen orientieren. Die gucken die ganze Zeit, wo ist er denn, wo ist sie denn, wo geht er denn lang? Und das ist
Oh, die sind so
Kommunikation.
süß.
Ja,
Ja,
und das ist
echt.
Kommunikation. Und wir denken so, ja, schön macht er das. Wenn wir es aber nicht honorieren, wird es beim jungen Hund weniger, weil der lernt halt, er kann mich so oft umschauen, wie ich will, ist ihm ja anscheinend wurscht. Ja? Das heißt auch, das ist was, was ich Hundehaltern gerade mit diesen umweltorientierten Hunden immer gern mitgebe oder den Welpenbesitzern. Honorier das, sag was dazu. Auch wenn es für dich nervig ist, dass dein, keine Ahnung, Setterwelpe 20 Mal schaut in der Minute. Irgendwann wirst du dich freuen, wenn er guckt, während, ne? Wenn er nämlich ein bisschen größer ist, wird das weniger. Und wenn du es jetzt honorierst, wenn du es jetzt förderst, dann hast du ein Pölsterchen. Das ist wie die ganzen anderen Sachen, die ich gesagt habe. Wir bauen jetzt die Pölsterchen auf und das ist die Dinge, die jetzt selbstverständlich sind. Ja, der guckt immer so, wenn Fahrradfahrer vorbeischauen. Dann sage ich immer, ja, der Welpe guckt noch so. Warte mal, bis der oder der guckt Hunde bis jetzt nur an. Sag ich, ja, warte mal, bis er ein halbes Jahr älter ist, dann springt er dir nämlich in die Leine und deswegen bitte, bitte förder es jetzt. Also nimm Dinge nicht als gegeben hin. Das ist vielleicht so die zweitwichtigste Sache, die Hundehalter.
Ja, finde ich auch total wichtig, was du sagst. Und ich höre schon die nächste Frage von Welpenbesitzern. Ja, aber muss ich dem dann 20 Mal in einer Minute ein Leckerchen geben? Magst du da vielleicht, ohne dass wir jetzt ganz viel so in Verstärker-Lerntheorie abdriften, aber muss es dann immer ein Bröckchen Futter sein oder wirkt es auch verstärkend, wenn ich sage, boah, du machst das so toll, du bist mein tollstes Baby und ich gebe nur jedes dritte Mal vielleicht ein kleines Leckerchen?
Also in der Tat, es geht gar nicht darum, mit total viel Futter draußen zu arbeiten. Das würde ich beim Welpen wahrscheinlich auch gar nicht so intensiv machen. Oder in meinen Trainings mache ich das gar nicht so intensiv. Es geht um Kommunikation erstmal. Und das kann ein nettes Gesicht sein. Das kann einfach, wie du gerade gesagt hast, was Nettes sagen, eine, ne, eine einladende Geste sein. Es muss gar nicht immer total viel Futter sein in dem Moment. Es darf auch mal Futter sein und es darf auch mal eine Überraschung in Sachen Futter für gute Sachen geben. Aber oft reicht es, seine Kommunikation dahingehend mal ein bisschen zu überprüfen, wann sage ich denn wirklich was und was sage ich auch. Und da vielleicht lieber wenig, aber bewusst. Das fällt uns Menschen in der Tat schwer, gerade in Stresssituationen. Ich bin da selber so, dass ich manchmal mich aufzeichne mit so dieser Sprachmemo und danach denke, was habe ich gerade zu diesem Hund alles gesagt? Weil wir uns ja, ne, wenn ich mich filme für irgendwelche Trainerseminare und dann quasi zeige oder den Hund filme und ich höre mich dann dahinter sprechen, dann denke ich mir, ich hätte jetzt wetten können, dass ich es richtig gesagt habe und dann schaue ich es mir danach an und denke mir, was hast du da gemacht? Ja, weil es vielleicht eine Stresssituation war, weil wir uns da nicht drüber bewusst sind. Und ich würde mich da eigentlich schon geschult drin sehen, aber wenn es irgendwelche stressigen Situationen fällt, ist es mir auch schwer. Aber der Anfang ist es zu merken und sich dann immer wieder zu überprüfen. Und das gilt gerade für die Welpenbesitzer. Achte darauf, was du sagst, wann du was sagst. Und dann ist auch ein Lob oder ein freundliches Gesicht auch wieder total viel mehr wert für Sachen, die wir ehrlich gut meinen. Ja? Also es muss nicht immer der 20 Kekse in einer Minute sein. Es kann auch einfach eine nette Kommunikation sein. Und das nächste ist, wenn es eine Situation ist, wo ich wirklich viel intervenieren muss, weil ich dauernd sagen muss, das machst du gut, das machst du gut, dann darf ich nochmal überlegen, bin ich vielleicht jetzt gerade auch in einer wirklich schwierigen Situation mit meinem Hund? Dann ist es vielleicht auch nach dem fünften Lob, nach dem zehnten Lob gut im Sinne von, dann gehe ich jetzt vielleicht auch wieder nach Hause, weil der hat jetzt sehr lange was gut gemacht. Das war halt schwierig. Länger schafft das vielleicht auch nicht.
Moment, da habe ich jetzt gerade eine Frage zu. Das heißt, ich gehe mit meinem Welpen, weiß ich nicht, 100 Meter spazieren und der ist ja noch ganz klein und guckt immer, bist du noch da? Und dann sage ich immer, ja, das machst du super und ich bin bei dir und kannst gerne, ne, ich passe auf dich auf und immer wenn du mich anguckst und dich rückversicherst, dann lohnt sich das für dich, wie auch immer. Ist das Rückversichern ein Zeichen dafür, dass der Hund überfordert ist? So hat sich das, so habe ich das gerade verstanden
Ja,
oder habe ich das falsch verstanden?
muss nicht
Mhm.
unbedingt sein, ne? Es kann auch einfach sein, dass der vielleicht das erste Mal gerade draußen ist, dort oder, ne? Aber wir müssen schon im Kopf haben, dass das vielleicht gerade auch anstrengend ist. Und im umgekehrten Fall vielleicht, wenn ich merke, oh, jetzt läuft er aber ganz schön weit oder jetzt macht er gerade was, was ich vielleicht nicht wollte, weil er vielleicht ansetzt, zu einem Menschen Hallo sagen zu
Ja.
gehen oder so, dass ich vielleicht auch im Hinterkopf habe, ja, es hat aber jetzt auch schon ganz schön lang gut geklappt. Und
Ach so, meinst du das?
weil,
Okay.
und auch, wenn ich halt viel immer wieder sage, oh, das hast du jetzt richtig gut gemacht, du bist jetzt am dritten Hund vorbeigegangen, das hast du jetzt richtig gut gemacht. Und jetzt hast du noch ein Vögelchen gesehen, hast du jetzt richtig gut gemacht. Dann war vielleicht auch einfach viel. Das meine ich eher.
Ah, okay, das ist jetzt der Unterschied zwischen. Wir gehen einfach und es sind keine großartigen Reize da und der Hund guckt mich eben einfach an und das belohnt ich, um ein gutes Polster aufzubauen. Und oder ich belohne Verhalten, was der zeigt, wenn Reize da sind.
Genau.
Okay. Alles klar, dann habe ich das verstanden. Super. Ja, Ines, ich gucke nochmal gerade auf unser Skript. Lip, 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 lip. Ich glaube, wir haben schon alles, oder?
Ich hoffe, ich habe all deine Fragen beantworten
Ich
können,
glaube
ja.
schon. Ja, ich habe ja immer so, also uns sind ja immer die Bedürfnisse so wichtig, haben wir das? Aber ich glaube, das haben wir schon abgedeckt, ne? Welche Bedürfnisse haben Jagdhund, Welpen? Da haben wir ja eigentlich schon gesagt, dass die gar nicht so unterschiedlich sind von allen anderen Arbeitsrassen oder von anderen Welpen von Arbeitshundrassen. Ich glaube, da brauchen, das haben wir abgedeckt. Oder ist mir da irgendwas durch die Lappen gegangen? Oder uns?
Ich
Nee,
glaube, du
ne?
hast das schon gut zusammengefasst. Sie haben großes
Okay.
Bewegungsbedürfnis häufig. Sie haben, ja.
Okay, gut, aber ich habe noch eine Frage, weil auch da höre ich wieder Welpenbesitzer anfragen. So, der Welpe ist eingezogen und ich fahre nach 2 Tagen, ich bin dann irgendwann mit dem Welpe das erste Mal auf dem Feld. Dann kommt immer die Frage, mache ich eine Schleppleine dran oder nicht? Da wäre dann immer meine Antwort, ja, das ist natürlich immer so abhängig vom Hundetyp. Habe ich einen Hundetyp, wo ich einfach schon die Erfahrung gemacht habe, der läuft mir jetzt sowieso erstmal hinterher. Oder habe ich so eine, der so viel schon sehr neugierig ist und viel in die Umwelt geht? Es kommt auf das Umfeld an. Würdest du das auch so beantworten oder hast du da eine 0815-Antwort parat, die alle so zufriedenstellt?
Nee, ich glaube
Nee,
nicht.
ne? Haben wir nie. Ich
Aber
weiß.
vielleicht mag ich den Jagdhundhaltern schon ein bisschen an die Hand geben. Das ist jetzt vielleicht ein Thema, was jetzt sehr individuell ist, aber das, was wir ganz oft eben haben bei den Jagdhundhaltern, die haben so das Gefühl, naja, jetzt habe ich einen Jagdhund und der wird ja nicht jagdlich geführt. Ich gehe mal davon aus, dass ich den niemals von der Schleppleine machen kann oder dass der viel an der Schleppleine laufen muss. Und freie Bewegung ist halt auch super wichtig, gerade in der Entwicklung. Und es macht einen Unterschied, wenn da gerade an so einem kleinen Welpen halt immer eine Leine hängt. Das ist keine freie Erkundung. Und für die Entwicklung ist es durchaus wichtig und zuträglich und auch um Vertrauen aufzubauen, dem Hund die Möglichkeit der freien Erkundung zu geben. Ich finde, das ist eins der wichtigsten Dinge für die Entwicklung des Welpens. Deswegen würde ich jetzt aus der Sicht sagen, ja, auf jeden Fall, aber, großes Aber, da muss halt dahinter stehen, dass das Setting passend ist. Also, dass dort, wo ich das mache, ich auch weiß, okay, da gehe ich davon aus, dass jetzt nicht ein fremder Hund angeschossen kommt, wo sich mein Welpe erschreckt und wegrennt. Ich gehe davon aus, dass da auch wirklich im großen Umkreis keine Straßen, keine Bahnlinien sind. Das ist durchaus eine Herausforderung, gerade je nachdem, wo man wohnt. Aber das ist, glaube ich, auch das, woran sich Jagdhundehalter gewöhnen müssen, nämlich dieses immer wieder Abwägen, wo kann ich meinem Hund Freilauf geben, wo aber nicht. Und beim Welpen sind es ja erstmal die zwei Dinge in der Gefährdung, oh, er kann irgendwie sich selber verletzen. Später ist ja auch noch, ja, wenn der dann aber auch noch 500 Meter weiter irgendwas riecht, wovon wir jetzt beim Jagdhund Welpen noch nicht so sehr ausgehen. Bei 9, 8 Wochen alten Welpen, die in der Regel nehmen die noch nicht die Nase hoch und sind dann irgendwie 3 Kilometer weiter, aber das ist ja später dann durchaus noch mehr Herausforderung. Aber das, ich finde schon, dass freie Bewegung für den Welpen unglaublich wichtig ist. Genau, und deswegen natürlich lieber ohne Leine dran. Allerdings halt nur da, wo es nicht gefährlich ist. Und wenn
Du
man den Hund
meinst.
eben auch schon ein Stück weit einschätzen kann. Und das lernt man ja, wenn man mit dem draußen unterwegs ist. Mit jedem Mal, wo man draußen ist, lernt man ja auch, was zeigt er denn vielleicht für Verhalten?
Okay, ich muss aber nochmal nachfragen, weil Schleppleine, da habe ich immer die Vorstellung, ich habe eine Leine dran ohne Schlaufe und die schleift auf dem Boden, halt so eine dünne Leine,
Ah, ja,
wie du
okay.
auch gerade erwähnt hast, genau. Das heißt, die könnte ich schon dran machen, so für mein Sicherheitsbedürfnis. Ich sollte sie eben nur nicht in der Hand halten, damit ich den Welpen nicht immer stoppe in seinem Erkundungsverhalten.
Ja, genau. Also es ist ja
Okay.
auch oft so, dass Welpen auch an einem 10 Meter Leine noch gar nicht so oft ans Ende kommen. Trotzdem macht es für den Welpen einen Unterschied, ob da halt was Schweres hinten dran hängt oder nicht. Und es macht halt auch einen Unterschied, ob ich mir 2 Meter Rebschnur aus dem Kletterbedarf dranhänge, was irgendwie, keine Ahnung, 5 Gramm sind, oder halt eine Biotane ohne Handschlaufe 10 Meter lang. Das ist für einen kleinen Welpen halt trotzdem irgendwie schwer.
Ja.
Und das ist das, was ich immer von der Umwelt her abwägen muss. Das Allerbeste wäre, wir hätten ein riesengroßes eingezäuntes Gelände und wir lassen den Welpen dann nackig rumlaufen. Und wenn er zurückkommt, dann streue ich ein bisschen Futter und dann nehme ich den mit und buxiere den da so in mein Auto rein und alles prima. Ja, der Alltag sieht halt anders aus. Ich muss den Welpen dann irgendwie doch mit irgendwas befestigen. Ich muss da eine Leine dran machen. Ich muss mich wieder drüber beugen. Das ist das, was wir je nach Situation und Umwelt halt abwägen müssen. Wenn es ein Gebiet ist, wo ich dazu neigen muss, schnell den Hund wieder doch bei mir zu haben, dann lasse ich natürlich ein Schnürchen dran. Wenn es so ist, dass einfach gar kein, weil man im Ballungsgebiet ist, gar keine Möglichkeit gibt, dann ist eine 10-Meter-Leine immer noch besser als eine 5-Meter-Leine. Ne? Also das ist
Ja.
das, wir müssen es immer, also Safety first, sage ich immer. Aber das Allerbeste wäre Freilauf, ohne alles nackig. Aber das ist eben ganz wichtig. Ich muss eine Möglichkeit haben, den Hund dann auch irgendwie sicher irgendwie zu manövrieren. Und das
Okay,
darf nicht
verstehe.
passieren. Und
Ja,
wir müssen im Hinterkopf haben, Welpen können sich erschrecken und weglaufen. Also
aber.
das ist nochmal, es ist nicht nur, huiuiui, der ist aber jagdlich ambitioniert, sondern, keine Ahnung, da kommt ein Schuss, ein Knaller, da kommt ein fremder Hund, da kommt ein Mann mit Stock und Hut und es kann halt sein, dass mein Welpe sagt, oh, und dann halt wegrennt und nicht zu mir rennt und sagt, bitte hilf mir, sondern wegrennt. Übrigens auch, kleines, leichtes GPS macht auch beim Welpen eventuell auch schon Sinn, gerade wenn ich
Sehr
da ein
gut.
Schnürchen dran habe, weil auch mit dem Schnürchen können sie sich irgendwo verheddern und dann, ja.
Das finde ich eine mega gute Idee. Allein schon, weil, wenn ich mich selber safe fühle als Besitzer, dass ich meinen Hund wiederfinden kann im Ernstfall, dann kann ich ihm ja auch viel mehr Freiheit gewähren. Und ich finde übrigens, dass du diese Riebschnur erwähnst, auch nochmal ganz wichtig, weil die benutze ich eben auch bei kleinen Hunderassen, auch bei Erwachsenen sehr gern, aber eben auch bei wirklich bei ganz kleinen Welpen, weil die halt so schön leicht ist und sich eben auch nicht so voll saugt.
Ja,
Und die
genau.
kann man irgendwie auch, kannst du im Internet bestellen, kostet irgendwie der Meter 50 Cent. Also ist auch noch super billig. Na, genau. Für alle, die nicht wissen, wo sie es bekommen. Also ich bestelle das, glaube ich, über den Baumarkt oder so. Aber
Ja.
Riebschnur, REEP googeln und dann könnt ihr das finden.
Und
Liebe Ines.
übrigens auch kleine Kletterkarabiner. Statt da so einen großen Hundekarabiner dran zu machen, die gibt es, die halten sehr viel Gewicht, die kann man da einfach mit einem guten Knoten einknoten, sodass man nicht auch noch so einen riesen Karabiner dran hat, sondern einfach einen ganz leichten Kletterkarabiner dran und dann hat man auch nochmal eine leichtere Variante als so ein.
Ja, finde ich auch ganz wichtig, dass du das sagst, weil wenn diese großen, dicken Karabiner einmal auf die kleine Wirbelsäule denken,
Genau.
das gibt, also spätestens nach einem Jahr haben die da irgendwie, ja, also wirklich auch gesundheitliche Probleme. Ines, wenn ich jetzt einen Jagdhundwelpen habe und dann kann ich mich an dich wenden und du würdest mich online betreuen, oder?
Ja, zum Beispiel.
Super.
Oder du liest mein Buch
Genau,
oder.
da wollte ich gerade drauf kommen. Zeig das bitte mal, das Buch. Das
Seit
heißt Wilde Welpen und
und
kleine
kleine
Jagdnasen.
Jagdnasen, genau, ist im Katmos Verlag erschienen. Und da kriegst du auch schon mal relativ viel Input. Ansonsten, genau, biete ich noch ein Welpenpaket an. Oder dann für die
Super.
Junghundehalter gibt es ein Junge Wilde Camp, wo wir die Junghundethemen dann auch nochmal durchgehen. Weil da
Wie
doch.
geil, also das finde ich total schön. Du bietest ja dann wirklich so eine richtig schöne Begleitung durch alle Entwicklungsphasen an. Und das Buch hast du extra für die Folge heute geschrieben, ne? Hast du.
Natürlich.
Ja. Liebe Ines, genau, wir haben noch, sage ich noch mal schnell, wir haben, das verlinke ich aber auch noch, wir haben ja eine Folge zu einer Rasseporträt zum Büffler gemacht. Es passt auch ganz wunderbar zu dem Thema jetzt. Und dann verlinke ich auch noch die Folge, wo es ein bisschen um das Thema Bindung geht, was ich mit der Dr. Iris Schürball geführt habe, dass jeder auch noch mal weiß, was das eigentlich bedeutet, wenn wir hier von sicherer Bindung sprechen.
Ja, sehr wichtig, genau.
Genau. Okay. Was meinst du? Sind wir durch?
Ich
Also
glaube schon.
zumindest so.
Es war sehr schön
Das.
und hat mir große Freude gemacht. Ich
Ja,
könnte noch
auch stimmt.
stundenlang mit dir reden.
Ja. Ich auch mit dir, ne? Und, logisch immer. Aber ich habe so das Gefühl, dass wir alle wichtigen Fragen, glaube ich, durchgenommen haben und auch echt nochmal einen Hinweis. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt die in die Kommentare. Ich leite die an die Ines weiter. Ich mache einen Screenshot, dann kannst du dir die angucken und bei Bedarf dann eben auch nochmal mit beantworten.
Dann werde ich die
So.
auf Social Media nach beantworten. Genau. Also einfach schreiben, dann werden wir das.
Genau, solange alles im Rahmen ist und du Zeit hast und so, machen wir beide das sehr gerne. Also da, wie gesagt, dann könnt ihr auch mal fragen. Und auf Ines Webseite gibt es auch ganz viele Infos. Und du hast doch noch ein Buch geschrieben. Leine los, kann das sein?
Ja, es gibt noch. Warte mal, habe ich es hier? Ja. Es gibt dann für die Zeit danach Leben mit
Genau.
Jagdhund.
Ja.
Genau. Und dann gibt es noch, aber das ist eher allgemein. Das abgeleint.
Abgeleitet, das genau, das fand ich auch so schön, ja. Also die Bücher, ich kann dir wirklich nur sehr empfehlen. Okay.
Danke.
Liebe Ines, dann vielen Dank, dass du da warst.
Sehr
Ich
gerne.
wünsche dir noch einen schönen Abend, weil wir das jetzt abends aufgenommen haben. Und euch danke ich fürs Zuhören und Zusehen und abonniert gerne den Kanal, lasst gerne auch ein Like und auch gerne einen Kommentar da.
Dankeschön.
Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.